Deutschlandfunk, Europa heute.
Am Mikrofon Katrin Stövesand, guten Morgen. Widerspruchslösung oder Zustimmungslösung. Die deutsche Politik will die Zahl der Organspenden erhöhen. Über das Wie stimmt heute der Bundestag ab. Wir schauen auf Spanien, das immer wieder als Positivbeispiel für die Widerspruchslösung herhalten muss. Nicht ganz zu Recht, wie Sie gleich hören werden. Regierungsumbau in Moskau. Unsere Korrespondentin wird die Hintergründe und Auswirkungen erläutern. Die Justizreform in Polen soll der Regierungspartei PiS in die Hände spielen. So viel ist klar. Aber wie genau? Unser Korrespondent in Warschau hat konkrete Beispiele gefunden. Und in unserer Reportagereihe über Russen in Lettland geht es heute um verhärtete Fronten in der Politik. Schweigen heißt zustimmen. So könnte man die Widerspruchslösung zur Organspende zusammenfassen, über die der Bundestag heute abstimmt. Wer also zu Lebzeiten nicht einer Organentnahme bei Hirntod widersprochen hat, gilt automatisch als Spender. Den Bedenken hierzulande wird immer wieder entgegengehalten, dass das im europäischen Ausland vielerorts und schon lange so praktiziert werde. Spanien etwa wird immer wieder angeführt mit seinen tatsächlich höheren Zahlen an Organspenden. Warum der Vergleich dennoch hinkt, führt Marc Dugger aus.
Raquel war gerade mal 41, als sie kaum noch Luft bekam. Ihr Arzt diagnostizierte eine sogenannte idiopathische Lungenfibrose, eine Krankheit, die die Lungenfunktion in ihrem Verlauf immer dramatischer einschränkt. Bei Raquel war sie im Endstadium.
Es kam der Punkt, an dem ich entscheiden musste, ob ich atme oder ob ich mir in die Hose mache. Wenn ich lachte, bekam ich keine Luft mehr und weinen konnte ich auch nicht. Und dann hat die ONT übernommen und es ging dieses großartige Verfahren los, das wir in Spanien haben.
Raquel bekam eine neue Lunge und ein neues Leben geschenkt. Die ONT ist die nationale Organisation für Organtransplantationen, die dem spanischen Gesundheitsministerium unterstellt ist. Beatriz Dominguez-Riel ist die Chefin der Behörde. Sie kann jedes Jahr neue Erfolgsmeldungen verkünden.
Der Erfolg des spanischen Organspendesystems gründet in erster Linie auf der Art und Weise, wie dieses System organisiert ist. Die technischen und rechtlichen Voraussetzungen in Spanien sind sehr gut. So haben wir seit langem etwa ein sehr gutes Transplantationsgesetz und außerdem ein außergewöhnlich gutes Gesundheitssystem.
Bei der Gesetzeslage gibt es große Unterschiede. In Deutschland gilt bisher die Entscheidungslösung. Der Spender muss ausdrücklich der Entnahme der Organe zugestimmt haben. Etwa mit einem Organspendeausweis. In Spanien gilt dagegen die sogenannte Widerspruchslösung. Das heißt, ein Organspender muss zu Lebzeiten ausdrücklich der Organentnahme widersprechen. Doch das sei nur ein Teil des Erfolgs, so Beatriz Dominguez-Riel.
Es wird immer vermutet, dass die Widerspruchslösung für den Erfolg verantwortlich ist. Aber so ist es nicht. Es ist natürlich gut, dass es dieses Gesetz gibt, denn damit ist es die Regel, Organe zu spenden. Aber das Gesetz gibt es schon seit 1979. Wir haben aber das System, so wie es heute ist, erst 10 Jahre später eingerichtet. In der Praxis gehen wir nicht anders vor als die Kollegen in Deutschland, die dieses Gesetz nicht haben. Wir stellen sicher, dass der Spender die Organspende nicht abgelehnt hat und fragen dazu auch Familienangehörige. Wenn die Familie nicht möchte, dass die Spende stattfindet, werden wir auch nicht aktiv.
Aber da ist noch ein großer Unterschied. In Deutschland darf ein Organ erst nach dem Hirntod entnommen werden, in Spanien bereits nach dem Herztod. Seit diese Regelung vor 7 Jahren eingeführt wurde, hat das stetig zu einer größeren Zahl von Spenderorganen geführt. Im vergangenen Jahr stammte rund ein Drittel der Organe von Spendern, bei denen der Herztod festgestellt wurde. Das ist ein Zuwachs von 18% gegenüber dem Vorjahr. ONT-Chefin Dominguez-Riel führt den Erfolg Spaniens in Sachen Organspende aber vor allem auf Expertenteams zurück. Anders als in Deutschland gibt es in jedem größeren spanischen Krankenhaus ein Koordinationsteam, das sich um die Organspenden kümmert. Die Ärzte arbeiten meist auf der Intensivstation. Sie kennen die Patienten und ihren Gesundheitszustand genau. So wissen sie, ob etwa eine Krankheit eine Organspende verhindern könnte. Und sie sind eben auch darin geschult, auf die Sterbenden und auf deren Angehörige zuzugehen, um ihnen die Möglichkeit einer Organspende vorzuschlagen. Das Personal zu schulen, mit der Kompetenz bei Organspenden selbstbewusst zu werben, das empfiehlt die ONT-Chefin Dominguez Ril auch den deutschen Krankenhäusern, denn das sei ein Schlüssel zum Erfolg.
Wenn ich sterbe, möchte ich um die Möglichkeit wissen, meine Organe zu spenden und nicht, dass jemand anders befindet, dass diese Option für mich nicht in Frage kommt. Ich möchte das selbst entscheiden.
Mark Dugge war das mit einem Bericht über die Bedingungen für Organtransplantationen in Spanien. Die russische Regierung tritt zurück. Diese Meldung überraschte gestern auch das politische Moskau. Ein Nachfolger für Ministerpräsident Medvedev ist bereits gefunden. Michail Mishustin soll bereits heute vereidigt werden. Sabine Stör mit den Einzelheiten.
Mishustin war bisher Leiter der Steuerbehörde und gilt eher als fleißiger Technokrat als Politiker. Überraschende Ereignisse, die für den kremlkritischen Politiker Kasjanow nur einen Sinn haben. Das wichtigste Ergebnis ist, dass Putin beschlossen hat, bekannt zu geben, dass der Nachfolger von Wladimir Putin heißen wird. Das bedeutet es nämlich, wenn wir die gesamte politische Struktur verändern. Und es bedeutet, dass damit die Machtvertikale des Präsidenten gestärkt wird. In seiner Rede vor der politischen Elite schlug der russische Präsident Änderungen der Verfassung vor. Eine umfangreiche Liste, die im Ergebnis Putins Machtabsicherung dient. Es soll ein Geflecht an Gremien entstehen, die unterschiedliche Kompetenzen haben. Zum einen soll Premierminister Medvedev jetzt gemeinsam mit Wladimir Putin den Sicherheitsrat anführen. Im Sicherheitsrat werden dringende außen- und sicherheitspolitische Fragen für Russland erörtert, so Putin. Zum anderen soll der Staatsrat, in dem Spitzenpolitiker und Gouverneure sitzen mit bisher eher dekorativen Aufgaben, in der Verfassung verankert werden. Beobachter gehen davon aus, dass der Staatsrat damit zum Hauptorgan für die strategische Entwicklung des Landes werden soll. Damit weist vieles darauf hin, dass in Russland so etwas wie ein Politbüro 2.0 entstehen könnte. So sieht das auch der frühere Oligarch und Putin-Kritiker Michail Chodorkowski. Putin baut den Thronsessel für sich persönlich um. Zu einem System, das nicht unabhängig von ihm existieren kann. Wer auch immer nächster Präsident wird, hat damit deutlich weniger zu sagen. Denn Wladimir Putin gibt dessen Macht in großen Teilen an die Duma weiter. Das Parlament wird in Zukunft den Ministerpräsidenten, dessen Stellvertreter und die Minister ernennen. Mit diesem größeren Stellenwert geht das Parlament gestärkt in die nächstes Jahr anstehenden Wahlen. Gleichzeitig wird es damit noch mehr als bisher boomern für die Unzufriedenheit der Bevölkerung und stärkt damit wiederum die neue Machtstruktur. Der Rücktritt der Regierung kam gestern für viele völlig überraschend. Nicht nur für die Bevölkerung, wohl auch für die Regierungsmitglieder, meint der Duma-Abgeordnete Jemeljanow. Ich habe das Gefühl, dass niemand von den geplanten Veränderungen wusste, einschließlich derer, die an dieser Veranstaltung beteiligt waren. Die angekündigten Veränderungen in der russischen Verfassung sollen durch eine Abstimmung in der Bevölkerung beschlossen werden. Wann ist noch offen?
Sabine Stör berichtete aus Moskau. Die Kontroverse um die polnische Justizreform spitzt sich weiter zu. Die EU-Kommission hat gestern den Europäischen Gerichtshof aufgefordert, eine einstweilige Verfügung gegen bestimmte Teile der Reform zu erlassen. Im EU-Parlament soll heute zudem eine Resolution zu den jüngsten Vorgängen in Polen formuliert werden. Die Partei PiS weitet ihren Einfluss auf die Gerichte aus, so viel ist klar. Unser Korrespondent Florian Kellermann hat einige Fälle zusammengetragen.
Die polnische Regierung hat einen neuen Erzfeind, den Präsidenten des Senats Tomasz Grodzki von der oppositionellen Bürgerplattform. Bei der Parlamentswahl im vergangenen Oktober hat die Regierungspartei PiS die Mehrheit im Oberhaus verloren und Grodzki nutzt seinen Posten aus. In dieser Woche hat er die Venedig-Kommission des Europarats zu Gast, die sich zu einem Gesetz der umstrittenen Justizreform äußern soll. Justizminister Zbigniew Ziobro kommentierte im Fernsehsender TVP Info: Nur der Staatspräsident und die Regierung dürfen Polen nach außen repräsentieren. So steht es in der Verfassung. Der Senatspräsident hatte also nicht das Recht, die Venedig-Kommission einzuladen. Und die mögliche Konsequenz für Grodzki? Sicher sollte man über eine juristische Verantwortung nachdenken, über das Staatstribunal. Ich will mich dazu nicht äußern, damit es nicht heißt, ich würde ihn vorverurteilen. Auf jenes Tribunal erlangt die PiS immer mehr Einfluss, auch durch ihre Justizreform. Vorsitzende ist dort nämlich bisher die Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs, Małgorzata Gersdorf. Die PiS wollte sie schon vor fast 2 Jahren in den Ruhestand schicken, beugte sich dann aber dem Widerstand aus der EU. Die derzeitigen Veränderungen am Obersten Gerichtshof sollen laut Kritikern unter anderem dazu führen, dass der nächste Vorsitzende dort ein der PiS gegenüber loyaler Jurist wird. Grodzki ist nicht der erste Politiker, den die PiS vor Gericht sehen will. Immer wieder droht sie dem ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk mit einem Verfahren. Macht über die Gerichte kann der PiS auch helfen, handfeste Affären nicht allzu hochkochen zu lassen. Etwa die um die Finanzpyramide Getback mit fast 10.000 Geschädigten und einem Schaden von über 500 Millionen Euro. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Firma sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Behörden wurden jedoch viel zu spät aktiv. Einen möglichen Grund dafür nannte der Journalist Andrzej Stankiewicz gegenüber Radio Tok FM. Die Firma Getback wollte sich an die PiS dranhängen und war dabei ziemlich erfolgreich. Sie hat rechtsgerichtete, PiS-nahe Medien finanziell unterstützt, deren Galas zum Beispiel. Es gab gute persönliche Kontakte zum inzwischen verstorbenen Vater von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Im Dezember kam es noch dicker. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende sagte aus, er sei inoffizieller Mitarbeiter des Zentralen Antikorruptionsbüros, CBA, gewesen, also der Behörde mit geheimdienstlichen Vollmachten, denen die PiS-Politiker am meisten vertrauen. Wenn die Behauptung stimmt, hätte die dortige Führung ihre Dienstpflichten wohl missachtet. Auch ein Umstand mit einem möglichen gerichtlichen Nachspiel, mit einem erheblichen Image-Schaden für die PiS. Und nicht zuletzt könnten es Gerichte sein, die über ein für die PiS wichtiges Bauprojekt entscheiden. Eine PiS-nahe Gesellschaft will am westlichen Rand der Warschauer Innenstadt 2 Hochhaustürme bauen, 190 Meter hoch, auf einem Grundstück, das einer parteinahen Stiftung gehört. Aber bisher stellt sich die Warschauer Stadtverwaltung quer. Nach Ansicht von Beobachtern geht es gar nicht nur um einen Sitz für die Stiftung, sondern vielmehr um eine dauerhafte Einnahmequelle für die Partei. Der Kampf gegen die politischen Gegner, die Abwehr von Korruptionsvorwürfen und eigene geschäftliche Interessen. Gerichtsentscheidungen dürften für die polnische Regierungspartei PiS in Zukunft noch wichtiger werden als bisher.
Florian Kellermann war das über konkrete Ziele der polnischen Justizreform. Lettland ist ein zweisprachiges Land. Auf der Straße, in Geschäften, überall sind Lettisch und Russisch zu hören. Ein Viertel der lettischen Bevölkerung gehört zur russischsprachigen Minderheit. Im Alltag spielt die Nationalitätenfrage keine große Rolle. In der Politik sieht das anders aus. Im lettischen Parlament bilden 5 der 7 Parteien aktuell eine Regierungskoalition, um damit die stärkste Kraft im Parlament, die Partei Harmonie, auf Distanz zu halten. Harmonie hat ihre Stimmen vor allem von den russischsprachigen Wählern im Land bekommen. Dieser politische Konflikt zieht sich durch bis in die lettische Kommunalpolitik. Das hat Gesine Dornblüt in Jurmala gut beobachten können, einem beliebten Ferienort an der lettischen Ostseeküste.
Okay. Andris Čuda tritt aus der Werkstatt ins Freie.
Here you can see samples of the products what we are doing.
Auf dem Hof des Firmengeländes stehen Klettergerüste und ein bunt bemalter Unterstand mit einem ausgeschnittenen Fenster und lettischen Wörtern an den Wänden.
Dort steht Einkaufen. Die Kinder können dort Kaufladen spielen.
Andris Čuda, verheiratet, drei Kinder, baut Spielgeräte aus lettischer Kiefer. Der Betrieb am Rand von Jurmala, einem Kurort an der lettischen Ostseeküste, gehört seinem Vater. Er ist der Geschäftsführer. Obwohl auch in Jurmala russische Muttersprachler mehr als ein Drittel der Bevölkerung stellen, hätten nur zwei ihrer 30 Angestellten russische Wurzeln, erzählt Čuda. Oft reichten die Lettischkenntnisse nicht.
Wer bei uns arbeiten will, muss Lettisch sprechen. Andernfalls kann ich nicht sicher sein, dass er die Aufgaben versteht, die ihm zugewiesen werden.
Er selbst spricht zwar auch Russisch, zieht aber Englisch vor. Letten und Russen trennen noch mehr als die Sprache, sagt Čuda.
Was wir für gut halten, halten sie für falsch. Was uns schmerzt, schmerzt sie nicht. Dauernd gibt es Dinge, die die andere Seite nicht versteht. Wir Letten feiern Weihnachten, Russen feiern Neujahr. Das ist okay, aber du hast dann keine Berührungspunkte. Du kannst mit ihnen nicht zur Weihnachtszeit über Tannenbäume reden. Das sind einfache Dinge, aber sie schaffen Distanz.
Lettisch sein, das treibt ihn um. Deshalb ist er in die Politik gegangen. Čuda sitzt im Stadtrat von Jurmala für die nationale Vereinigung Alles für Lettland. Die rechtspopulistische Partei erhielt bei der lettischen Parlamentswahl 2018 11% und ist Teil der Regierungskoalition. In Jurmala dagegen sitzt die nationale Vereinigung in der Opposition. Čuda macht sich auf den Weg zum Rathaus. Er muss zu einer Ausschusssitzung.
Meiner Meinung nach ist es das Wichtigste für jeden Menschen, seine Wurzeln zu kennen und stolz auf diese Wurzeln zu sein. Wir entfernen uns von der lettischen Identität und wir fördern eine zweisprachige Gesellschaft. Statt eine starke Nation zu formen, fördern wir ein Land mit zwei Nationen.
Čuda fährt durch ein Viertel mit Plattenbauten aus der Sowjetzeit. Die großen Villen und Apartmentanlagen stehen am anderen Ende der Stadt. Viele gehören reichen Russen aus Moskau oder St. Petersburg. Die Urlauber aus Russland stören Čuda nicht so sehr wie die Russen, die ständig in Lettland leben und schlecht Lettisch können. Seine Partei fordert eine rein lettische Bildung und Erziehung, schon im Kindergarten.
Education. It's always about education.
Aber der Stadtrat mit der jetzigen Koalition fördert die russischen Schulen in Jurmala noch. Das spaltet die Gesellschaft.
Das Rathaus ist ein vierstöckiges Gebäude mit Sitzecken im lichtdurchfluteten Foyer. In Jurmala regieren Grüne und Bauernpartei gemeinsam mit der Partei Harmonie. Die wird in erster Linie von Russen gewählt, nennt sich zwar neuerdings sozialdemokratisch, gilt aber vor allem als russlandfreundlich. Noch vor kurzem kooperierte Harmonie mit der Kreml-Partei Einiges Russland. Auf Landesebene ist Harmonie in der Opposition. Eine Frau kommt, öffnet den Sitzungssaal. Sie wirkt ein wenig streng in ihrem grauen Sakko. Elisabete Krivtsova ist russischstämmige Abgeordnete von Harmonie, kaum älter als ihr Kontrahent Andris Čuda von Alles für Lettland, hat wie er kleine Kinder, spricht wie er Russisch, Lettisch und Englisch, dazu noch Deutsch. Und sie macht sich gleichfalls Gedanken um Lettlands Schulen. Allerdings ganz andere als Čuda. Jeder Mensch solle, so meint Krivtsova, in Lettland frei wählen dürfen, ob er auf Russisch oder auf Lettisch seinen Schulabschluss macht.
Da ich es für nötig halte, meine Muttersprache und Kultur zu erhalten, nennen viele meiner Gegner mich eine Agentin des Kremls. Sie geben mir zu verstehen, dass ich in diesem System überflüssig bin. Das ändert aber nichts an meiner Überzeugung, richtig zu handeln. Im Gegenteil.
Sie bringt mit ihren Positionen nicht nur die Vertreter von Alles für Lettland gegen sich auf. Krivtsova taucht seit Jahren in den Berichten der lettischen Sicherheitsbehörden auf. Dort heißt es, sie vertrete russische Interessen und verbreite ein russisches Geschichtsbild. Sie sehe die Vorwürfe gelassen, erzählt Krivtsova nach der Sitzung auf dem Weg zu ihrem Auto.
Meiner Bildung und meinen Überzeugungen nach bin ich viel europäischer als die Partei Alles für Lettland. Soziologisch gesehen gibt es auch keine prinzipiellen Unterschiede zwischen Russen und Letten. Wir alle kommen aus der Sowjetunion. Wir alle wollen dichter an das Zentrum Europas heran. Das sind ganz ähnliche Werte. Der Unterschied ist nur, dass wir über diese Werte in unterschiedlichen Sprachen reden.
Gesine Dornblüt über Russen in Lettland. Und damit endet Europa heute. Ich bin Katrin Stürvesand. Vielen Dank für Ihr Interesse.